Willkommen zu Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Wir haben die Ehre, mit dem Schlagzeuger des Meisters zu sprechen, Sascha Waag. Los geht's.
Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Schlagabtauschs, ich begrüße euch sehr herzlich zur 88. Folge unseres lustigen Podcasts mit meiner Wenigkeit Timo Ickenroth und dem immer bestens gelaunten Dirk Brandt. Hi Dirk.
Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das ist ja mal was. Ihr müsst nämlich wissen, wir recorden endlich mal nicht um 8 Uhr morgens. Da freue ich mich riesig drüber. Der Timo hat gesagt, weil ich bin die ganze Zeit auf Tour, und der Timo hat gesagt, nein Dirk, du brauchst mal nicht um 8 Uhr morgens, wir machen mal um 11.30 Uhr, das ist ja für mich, ich bin wirklich mal ausgeschlafen, halbwegs, leider immer noch nicht rasiert, aber ich freue mich der Dinge, freue mich der Welt, es ist in Oelde scheint sogar die Sonne, also ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt bin ich mal gespannt, was kredenzt uns denn der Timo heute mit mir in unserem Rundown?
Wir haben eine Event-Ankündigung. Wir sprechen mit dem deutschen Schlagzeuger, dem saarländischen Schlagzeuger, um es noch präziser zu sagen, Sascha Waag. Im Equipment-Check haben wir das Sabian BFM Worldride. Uns erreichten zahlreiche Feedbacks, die wir gerne verlesen. Und wie üblich haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche.
Also dranbleiben. Bam.
An dieser Stelle mache ich sehr gerne nochmal auf unseren Schlagabtausch-Ticker aufmerksam, falls ihr es noch nicht gehört habt. Wir bringen ja jetzt immer im Wechsel mit unserem Hauptpodcast, den ihr gerade hört, unseren Ticker heraus, wo wir euch aktuell auf den neuesten Stand der Schlagzeugerinnen und Schlagzeugerszene bringen. Den letzten, den hat der Dirk gemacht, der nächste kommt dann wieder von mir. Wir wechseln uns da immer so ein bisschen ab. Auch nicht verpassen, wenn ihr unseren Podcast abonniert habt, dann könnt ihr ihn sowieso nicht verpassen, weil der erscheint ja auf dem gleichen Kanal. Falls ihr es noch nicht getan habt, unbedingt abonnieren, selbstverständlich, damit ihr auch nichts mehr von uns verpasst. Und an dieser Stelle mache ich auch gerne darauf aufmerksam, dass wir eure Stimme brauchen beim Deutschen Podcastpreis. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht groß publik gemacht. Wir sind, ich muss es richtig sagen, nicht nominiert, aber man darf für uns voten. Alle Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Das bedeutet, votet für uns, dann haben wir vielleicht eine Chance, nominiert zu werden. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Und zwar in der Kategorie Unterhaltung. Wen wundert's?
Ja.
Ich wollte eigentlich in seriöser Berichterstattung nominiert werden, hat aber nicht funktioniert.
Sehr geil. Ganz wichtig, das fände ich, oder besser gesagt, wir beide fänden das wirklich klasse, weil in der Sparte Unterhaltung sind auch solche Größen wie Anke Engelke, Atze Schröder, Mario Barth, und ich meine, da sind wir doch, wir Schlagzeuger, eine kleine Nische dagegen. Also ihr Lieben, beste Unterhaltung, eigentlich ist es ja ein Lob für uns, Timo, wenn wir uns immerhin schon da wiederfinden in dieser Sparte, damit hätte ich auch nicht gerechnet, aber es wäre wirklich, wirklich klasse. Schlagzeuger, haltet mal alle jetzt zusammen und votet für uns. Es wäre für uns einfach eine tolle Sache, wenn man ein kleines Treppchen weiterkommen würde, damit sich die, wie gesagt, wir machen das im Moment, wie man so schön sagt, für Gott und fürs Vaterland und für, weiß ich auch nicht was.
Für die Eigentherapie.
Für die Eigentherapie im Bereich Schlagwerk.
Also man kann schon sagen, wir beide sind ja schon sowas wie Z-Promis.
Meinst du, Big Brother klopft bald bei uns?
Ah, who knows? Ja, oder Dschungelcamp?
Ja, im Dschungelcamp mit der Jungle Drum. Wow.
Und dann noch was anderes, wo wir gerade schon so jetzt viel aber über uns sprechen. Wer es auch noch nicht mitbekommen hat, wir haben unseren eigenen Schlagabtausch-YouTube-Kanal ins Leben gerufen.
Yeah.
Denn wichtig, Klar, unser Hauptpodcast ist weiterhin ein rein auditiver Podcast, denn das wollt ihr nicht euch über eine Stunde lang angucken, wie wir beide hier rumsitzen und Zeugs labern. Aber wir haben ja immer wieder auch schon mal die Gearchecks, wie letztes Mal der Dirk mit dem Adoro-Fell, wo es ja immer ein Video zu gibt. Und wir haben ja schon viele Videos gemacht, die wir jetzt alle auch nachträglich nochmal auf dem Kanal veröffentlichen werden. Das heißt, da gehen die ganzen Gearcheck-Videos, findet ihr dort. Ihr findet natürlich auch den Podcast zum Hören dort. Aber den Ticker haben wir uns zumindest mal vorgenommen, waghalsig wie wir sind, wollen wir auch immer ein Video von machen. Das heißt, ihr könnt den Ticker euch auch anschauen. Und da werden auch immer lustige Sachen dann eingeblendet, wie mal ein Lachsmiley oder jetzt klingt mein Telefon.
Ich wollte gerade sagen.
Das bleibt dann auch natürlich dann immer da drauf und sowas.
Ja, geil.
Heute ist irgendwie der Wurm drin diesbezüglich bei mir. Aber da könnt ihr euch dann den Ticker auf jeden Fall angucken und wie gesagt auch andere Videos finden zu Sachen, die, und das ist das Entscheidende, einzig und allein den Podcast betreffen. Das heißt nicht irgendwie dumm gelabert Zeugs von mir oder ein mega Getrommel vom Dirk, was ihr sowieso immer seht, auch beim Gearcheck. Aber es sind wirklich nur Sachen, die auf den Schlagabtausch, die auf den Schlagabtausch bezogen sind. Und das ist das Entscheidende.
Genau.
Und der kleine Unterschied zu den Kanälen, die ihr natürlich auch schon abonniert habt, bestimmt vom Dirk und von mir. Auch dazu, ich erwähne es immer wieder gerne, alle Links in den Shownotes. Aber lasst auch unbedingt gerne ein Abo auf den neuen Schlagabtausch-YouTube-Kanal da.
Das wäre mega. Also, bam.
Gerne kündige ich wieder etwas an. Und zwar wird die Christine Neddens, die wir ja auch schon bei uns im Podcast netterweise hatten, am 1. Juni, also am 1.6. bei Musikproduktiv in Ibbenbüren eine Drumklinik geben unter dem Motto Groove, Feel und Time Awareness, the ultimate practice routine. Das klingt unfassbar geil. Wenn man jetzt nur die Hälfte verstanden hat, ist nicht schlimm. Ist für Anfänger und Fortgeschritten auf jeden Fall geeignet. In der Klinik, ich finde auch Klinik irgendwie so ein geiles Wort. In der Klinik, in dem Workshop sage ich jetzt einfach mal, weil Klinik ist irgendwie so klinisch. In dem Workshop werden die wesentlichen Elemente von Groove, Time und Spielfluss erfasst und in Kombination mit smarten Übestrategien auf simpler bis virtuoser Ebene in die Praxis umgesetzt. Der Workshop richtet sich an alle Drummer und Drummerinnen, hier wurde das gegendert, und Musikbegeisterte, die ihr Groove-Verständnis auf spielerische und musikalische Art stilistisch übergreifend auf ein neues Level heben möchten. Anmeldungen bitte abgeben in der Drama-Abteilung von Musikproduktiv. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ihr könnt sogar da anrufen. Unfassbar. Die Telefonnummer verlinken wir einfach auch in den Shownotes. Und das Lustige ist aber, der Ort der Veranstaltung ist nicht der Drum-Teil des Musikproduktivsladens, sondern die Gitarrenabteilung.
Ja, da gehören wir auch hin.
Haben die Gitarristen aber nichts zu lachen an dem Tag. So sieht es nämlich aus. Also, die Christine, lohnt es sich auf jeden Fall, sich mal anzuschauen. Hin. Die weiß auch, wovon sie spricht. Guckt euch das an. 1.6.2024, Christine Neddens bei Musikproduktiv.
Tolle Frau, hingehen.
Und bevor wir es vergessen, noch was in eigener Sache, denn es gibt ja auch das zweite Schlagabtausch-Drumcamp, wo noch wenige Plätze nur noch zur Verfügung stehen. Mittlerweile sind es nur noch 3 freie Plätze. Das weiß der Dirk auch noch nicht.
Oh, super.
Findet statt am 12. und 13. Oktober 2024 an meiner Schule in Hörgrenzhausen. Wenn ich weiß, wo das ist, ist nicht schlimm. Liegt irgendwo zwischen Köln und Frankfurt. Super Autobahnanbindung.
Mein Navi hat es auch
passt
gefunden.
Passt alles. Und das will schon was heißen. Aus Münsterland hat da noch nicht jeder hier hingefunden. Es sind schon ein paar verloren gegangen unterwegs im Westerwald. Also, 12. und 13. Oktober diesen Jahres, das zweite Schlagabtausch-Drumcamp mit, wen wundert's, Dirk Brandt und mir. Also, wir freuen uns auf euch.
Mega.
Wir haben einen Interviewpartner ins Boot geholt für diese heutige Folge. Und das ist ein sehr langer Bekannter vom Dirk.
Ja.
Ihr kennt euch schon, glaube ich,
ewig. Ja, ja.
Gefühlt lange.
Ja, bestimmt über 30.
Ich habe ihn auch schon vor vielen Jahren kennengelernt. Ein sehr umtriebiger Genosse, auch in der, nicht nur in der ganzen Musikszene, sondern auch in der Schlagzeugszene. Hat auf Messen schon gespielt, ist ganz, ganz viel unterwegs gewesen für Firmen, hat auch schon wirklich einiges da abgeliefert. Und der Dirk sagte, ja komm, fragen wir doch einfach mal den Sascha, der ist eine coole Socke. Der hat bestimmt Bock, ein bisschen was zu erzählen aus seinem Leben und von seinem Drumming. Und das haben wir dann einfach gemacht. Und mehr über den Sascha erfahrt ihr jetzt vom Dirk.
Heute haben wir im Podcast einen ganz besonderen Gast. Das ist mein lieber alter Freund Sascha Waag, den ich schon seit unzähligen Jahren kenne. Sascha kommt aus der Nähe von Saarbrücken, ist Jahrgang 74 und ist ein Drummer, der in unzähligen Bereichen zu Hause ist, was ich ja einfach unheimlich schätze, wenn ihr mich kennt. Sascha hat zum Beispiel damals Unterricht an der Modern Drum School Unterricht gehabt, ist von da aus dann weitergegangen, war Finalist beim Deutschen Drummer Contest in Koblenz beim Drummer Meeting, vom Drums Only organisiert damals noch. Dann war er seit 1994 war er in der Band von Nicole, hat lange Jahre hergespielt, ganz, ganz viele Jahre die Rocky Horror Picture Show, hat in England eine Zeit lang gelebt. Dann hat er viele Jahre bei den Commitments gespielt. Die Commitments ist so ein bisschen hervorgegangen. Es gab mal einen Film, die Älteren unter euch werden diesen Film kennen, die heißen die Commitments. Und das ist so ein bisschen darauf hin, das ist eine große Band gewesen und die haben so ein bisschen sich dem Soul verschrieben und waren damit in vielen, vielen Ländern unterwegs. Und seit circa 14, 15 Jahren ist Sascha der Trommler bei Gildo Horn, beim Meister selber, und hat mit ihm unzählige Fernseh-Live-Auftritte bestritten. Sascha ist auch selber Lehrer. Hat auch für die Firma Pearl, war er weltweit unterwegs, hat viele Shows gespielt. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute hier im Podcast Sascha Waag begrüßen dürfen. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, denn er ist der vereidigte Trommler beim Meister Gildo Horn. Und wir haben keinen geringeren hier als Sascha Waag heute im Interview und ich freue mich tierisch, Sascha, dass du dir heute Morgen für diese halbchristlichen Zeit mit Timo und mir die Zeit genommen hast, bei uns im Interview Rede und Antwort zu stehen. Hallo Sascha.
Hallo.
Hallo Sascha.
Hi. Ist nicht schlimm, ich bin noch wach.
Ja, Timo ist immer sehr früh. Hey, total klasse, dass du da bist. Und wir starten nochmal gleich im Interview. In der Einleitung habe ich ja schon ein bisschen was von dir erzählt. Ich glaube, was die meisten überhaupt interessiert, wie kommt man zu einem Job bei Gildo Horn? Wie wird man Schlagzeuger beim Gildo Horn? Wie ist das Ganze? Weil du bist mittlerweile seit 14 Jahren, glaube ich, bei Gildo am Start. Wie kommt man dazu? Wie bist du da reingerutscht in diese ganze Szene?
Also das Lustige ist, 2010 hat mein Telefon geklingelt. Ich heb ab und dann hat einer gesagt, hallo, hier ist der Gildo Horn. Ich bräuchte einen Schlagzeuger, weil meiner, den er damals hatte, der konnte nicht an einem Gig. Und willst du das machen? Und dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht, dass du Gildo Horn bist. Und nach langem Hin und Her habe ich es ihm dann doch geglaubt. Und dann hat er mir das Datum gesagt und habe ich gesagt, nee, ich kann nicht. Da bin ich mit meiner Freundin im Urlaub. Und dann hat er gesagt, ach schade, ja, nee, gut, alles klar, tschüss. Und dann haben wir aufgelegt und ich habe mir dann sofort in den Hintern gebissen, weil das ja doch eine geile Show gewesen wäre. Und im Urlaub ja. In Kroatien, das werde ich auch nicht vergessen, im Auto 2010, dann ein paar Monate später, rief der nochmal an und meinte, ich habe noch einen anderen Termin, kannst du denn da? Und der Rest ist halt Geschichte, ne? Aber so war das wirklich. Der rief einfach an.
Weißt du denn, über wen die Empfehlung gekommen ist? Wie ist er auf dich aufmerksam geworden? Wie ist die Connection? Gibt es da eine Connection oder war das, hat der quasi im Telefonbuch nachgeguckt, suchefähigen Trommler,
ja, genau.
Gelbe Seiten oder sowas?
Ich glaube, also es ist so ein bisschen eine Grauzone, aber ich glaube fast, wir hatten damals so einen Bläsersatz auch bei Gildo Horn dabei oft. Und ich glaube, einer der Bläser, der auch aus Saarbrücken kommt, hat das initiiert.
Ist ja der Knaller. Also, und ab da warst du dann quasi verpflichtet. Also gab es in dem Sinne gar keine Audition, du hast gerade den Job gemacht und bist direkt quasi dabei geblieben.
Ich war die erste Zeit war ich Springer, ne? Sub, so heißt das ja.
Sub, ja.
für den damaligen Schlagzeuger auch ein sehr, sehr guter Kollege. Und nach, ich glaube, 2 oder 3 Jahren hatte der was am Arm und da bin ich da so reingerutscht. Aber die erste Zeit war ich tatsächlich nur der Springer, nur der Sub.
Ja. Wie hast du dich denn für den Job vorbereitet? Das heißt, du hast Playbacks gekriegt oder du hast MP3s oder dir einfach die Platten angehört oder wie bereitet, ich denke mal, das ist immer so eine Frage, die wir immer wieder kriegen, wie bereitet man sich dann auf so einen Springer-Job vor? Oder bist du komplett ins kalte Wasser
gestiegen? Nee. Ich habe die Noten bekommen, total netterweise. Ja. Und ich habe Aufnahmen bekommen und ganz viele Anmerkungen.
Also Noten? Ja. Ich gerät schon mal, du hast wirklich Noten
bekommen. Ja, ernsthaft. Ich habe die Noten bekommen. Also Sheets, ne? Selber aufgeschrieben.
Ja.
Von dem Tommy damals, dem Schlagzeuger, weil ich habe ja für ihn Vertretung gemacht. Und der hat mich sehr, sehr gut darauf vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt auch mal jemanden brauche, mache ich das nämlich auch genauso. Dann kriegt er von mir die Noten, weil wir verändern immer sehr, sehr viel bei Gildo Horn, die einzelnen Songs. Vielleicht bleiben die Songs die gleichen, aber die Struktur wird schon oft verändert.
Die Struktur.
Ne? Deswegen schreibe ich einfach Sheets auf, dass falls mal was passiert oder falls ich mal jemanden brauche, dass ich einfach dann die Sheets, die Noten weitergeben kann und auch natürlich die Aufnahmen. Wobei man sagen muss, bei Gildo Horn ist halt natürlich auch alles möglich. Das ist so ein Act, da musst du ganz, ganz wach sein und aufpassen, was der macht, weil das ist kein vertrauenswürdiger Mensch, wenn es darum geht, sich an die Strukturen zu halten von den Songs. Der ist halt anders.
Geil. Ja, dann erklär doch mal, wie läuft denn so eine Show ab? Weil normalerweise ist über, du meinst Tommy Fischer, meinst du, ne?
Genau, der Tommy
Fischer. Weil für den Tommy habe ich auch schon mal öfters ausgeholfen irgendwie. Und jetzt im November auch nochmal spiele ich eine Tour für ihn. Und das ist genauso, auch wenn ich nicht kann, ich leite Sheets dann weiter, weil es ist einfach das Einfachste. Dann ist der Trommler schneller drin und von daher mega. So, jetzt lassen wir mal auf Gildo zurückkommen. Das heißt, klar, du hast die Sheets, aber du hast gesagt, jede Show ist anders. Wie kann man sich das vorstellen? Besonders, du bist ja auch so ein bisschen Teil, das ist ja das Ding, du bist ja nicht nur einfach Sideman, sondern eigentlich bist du ja Teil der Show, weil du hast ja manchmal auch lustige Kostümchen an, was ich der Knaller... Was ich der Knaller finde.
Das wird nur noch von Kiss getoppt.
Ja. Erzähl doch mal ein bisschen daraus.
Ja, gut. Also für mich persönlich ist halt Gildo Horn immer noch einer der größten Entertainer, den wir in Deutschland im Moment haben. Und das macht er natürlich auch Wett über die Band. So, ne? Der integriert die Band auch. Und der integriert dich auch. Auch wenn du jetzt den ersten Job als Schlagzeuger oder als Gitarrist oder so machst, da kennt der nichts, ne? Da nimmt er dich einfach mit und lässt dich agieren. Und wenn, ne, ja. Und wenn du da nicht so ein bisschen in der Materie schon vorher drin warst, dir mal ein paar Videos angeguckt hast, dann kann es sein, dass du denkst, um Gottes Willen, was passiert hier denn jetzt? Deswegen muss man da echt cool bleiben. Das muss man natürlich auch gesagt bekommen von demjenigen, der dich da bucht, ne? Jetzt Gitarrist oder bei mir ist das Schlagzeuger. Und dann läuft das schon, weil, wie du sagst, das ist halt eine Show und du bist Teil des Ganzen. Bei mir war es zum Beispiel bei der ersten Show so, das war in Weimar und in Weimar gibt's auf dem großen Platz, der Innenstadt gibt's ein großes Denkmal, da geben sich, glaube ich, Schiller und Goethe die Hand. Und da ist er dann bei meiner allerersten Show hochgekrabbelt und kam halt auch nicht mehr runter. Ne, so, aber wir sahen das auch gar nicht, weil die Bühne so ein bisschen anders, woanders war. Und dann musste dann halt durch, weil hätte ich da stumpf in die Noten geguckt, hätte ich einfach irgendwann aufgehört zu spielen und die Band wäre noch gar nicht fertig gewesen. Und das war so ein bisschen das Problem, ne, weil der kam nicht mehr von diesem Ding runter und musste da erst wieder befreit werden. Da musste dann halt gucken, was passiert und halt agieren. Ne, so.
Mega.
Ja.
Was ist das Kurioseste, was dir da so widerfahren ist?
Bei Gildo Horn?
Ja.
Wie viel Zeit haben wir denn? Also das Kurioseste war natürlich bei der ersten Show, was ich gerade erzählt habe, ne, dass der da auf so einem Podest steht und nicht mehr runterkommt. Aber gerade dieses irgendwo hinklettern, irgendwo hinkrabbeln und dann nicht mehr zurückkommen, das hat er sehr verinnerlicht. So, ne? Er ist natürlich jetzt auch ein bisschen älter geworden und die ganz harten Zeiten, an die sich die Alten von uns noch erinnern mögen, 98 beim Grand Prix, dass er die Trasse hochklettert, das macht er nicht mehr. Er hat ja auch ein gewisses Alter mittlerweile, der Herr. Aber es gibt halt schon, also es gibt immer wieder Situationen, da kannst du nicht drauf gefasst sein bei dem, ne? Aber das ist ja das Schöne. Das ist, gerade wenn du Fernsehen machst mit Gildo Horn, dann heißt es immer so vom Regisseur, ne, ARD, ZDF, so, ja, dann sind die Wege so und so, aber bitte halt dich dran, lieber Gildo. Und dann sagt er immer, ja, ja. Und dann geht die Sucherei mit den Kameras los, wo der dann rumstürzt. Das finden wir auch immer sehr schön, weil wir wissen ja, was passiert. Wir sagen nur nichts. Ja, ist schon interessant, der Job.
Lass mal ein bisschen über das Innere von Gildo Horn, also nicht von dem ganzen Drumherum vielleicht sprechen. Gildo hat komplett die Fäden in der Hand. Gibt's ein Management, mit dem du auch zu tun hast?
Genau.
Wie sind denn da die Strukturen so aufgebaut?
Genau, also Gildo Horn ist ja die Marke und er hat sein eigenes Management. Das ist kein Management, das von außen agiert, sondern das ist sein eigenes Management und die erzählen uns zum Beispiel, wo wir hin müssen. Da gibt's dann halt auch eine Gruppe im Internet, wo dann die Sheets drin stehen, wo das Hotel ist, wann Soundcheck ist und so weiter. Aber im Grunde ist, weil das auch sein eigenes Management ist, ist der Herr Horn schon sehr nah bei der Band dabei. Also es ist jetzt nicht so, zum Beispiel, ich habe ja auch oft Aushilfe bei Matthias Reim gemacht. Matthias Reim kommt, sagt Hallo und wir machen die Show. Total cool. Und der Rest wird vom Management geregelt. Bei Gildo Horn ist es schon sehr bandmäßig, sehr familiär. Also er weiß auch immer über alles Bescheid und wenn es geht, teilen wir uns auch die Kabine im Backstage und ja, das ist schon sehr, sehr familiär, obwohl da auch ein Management dazwischen hängt. Aber wie gesagt, es ist alles aus einer Hand im Endeffekt.
Ja. Und wie sieht dann so ein Touralltag aus mit Gildo Horn? Ist es genauso, sag mal, crazy wie dann die Show? Das ist doch relativ normal. Und also, ich meine, ihr seid ja alle irgendwie auch Typen, sag ich mal. Also nicht nur Gildo, sondern ihr alle in der Band seid ja, sonst würdet ihr auch nicht bei Gildo Horn mitspielen. Ihr seid ja alle schon so ein gewisser Schlag Mensch.
Irre.
Ja, ist denn die ganze Tour so irre oder seid ihr auch mal normal?
Also wir machen ja immer November, Dezember die Weihnachtstournee und ganz ehrlich, danach brauche ich meistens eine Woche Pause, um mich halbwegs zu regenerieren. Sonst klappt das nicht. Ist schon sehr lustig. Du weißt aber, wir wissen natürlich aber auch echt, dass das ein Job ist und dass das ein anstrengender Job ist. Nichtsdestotrotz versuchen wir unserem Alter entsprechend doch noch ein bisschen Rock'n'Roll und Party zu machen. Natürlich.
Sehr geil. Das heißt, wir haben das ja auch schon gesagt, bei Gildo, du spielst ja, lass uns mal ein bisschen aufs Drumming reingehen, du spielst ja verschiedene Sets ab. Ihr habt zum Beispiel, wenn ihr die großen Show habt, hast du ein großes Set mit Double Bass Drum. Dann habt ihr aber auch dieses, ich glaube, Rudelsingen heißt es mit Gildo so ähnlich nach dem Motto. Das kannst du gleich nochmal ein bisschen erklären. Da hast du ein kleines abgespecktes Set. Kriegst du da Vorgaben? Machst du das selber, wie es ist? Oder wie sind da die Gesetzmäßigkeiten? Kriegst du da was auferlegt? Oder sagst du, ich suche mir was zusammen. Wonach richtet sich das bei dir? Wann du welches Set nimmst? Und erklär's vielleicht einfach mal.
Also Gildo Horn live ist halt sehr rockig, ne? Das ist sehr laut. Ich darf so laut spielen, wie ich möchte. Jetzt mittlerweile habe ich so einen Plexi-Käfig um mich rum bekommen.
Ja, ja.
Aber auch nur ja, ja. Tiefen, ne? Da geht's in erster Linie um die Snare, weil meine Becken hängen ja eh sehr, sehr tief. Das ist dann gar nicht so das Problem. Aber da darf ich schon das nehmen, was ich möchte, ne? Ob es jetzt eine 26er Bassdrum ist mit, keine Ahnung, wenn ich das wollte, 8 Toms oder ne, 2 Bassdrums habe ich ja auch manchmal, wobei ich besitze nur 2 Bassdrums bei Gildo Horn, weil der Gildo Horn heißt, ne? Weil auf der einen Bassdrum Gildo und auf der anderen Horn steht. Links auf der Bassdrum von mir gesehen, wo die Hi-Hat auch ist, ist gar kein Pedal dran. Ich habe ein Doppelpedal.
Genau.
Ich bin da ganz ehrlich, ich färbe auch meinen Bart.
Ja, ich auch.
Nee, ist so. Das freut auch immer den Backliner, da muss er nicht so viel aufbauen.
Genau.
Aber das ist mir überlassen. Ne? Für diese Mitsing-Konzerte, die wir mit dem WDR oder auch dem SR machen, da war die Vorgabe, dass es total leise sein muss, weil es geht darum, dass die Leute mitsingen. Und da hat ja die Firma, die mich endorst, die heißt Pearl, hat schöne kleine Sets. Ja, wir kennen das alle, ne? Und also da habe ich halt einfach von mir aus ein ganz kleines Set mitgenommen. Alle waren begeistert. Der Hammer ist, diese kleinen Sets klingen ja auch noch unfassbar gut.
Ja.
Und 2 Becken, ein Ride, ein Crash, kleine Bassdrum, 16er Bassdrum, kleine, 2 kleine Toms, ne? Da war, das reicht dann auch, ne? Weil wie gesagt, es geht ja immer im Endeffekt um die Leute, die da bezahlen und kommen. Und beim Mitsing-Konzert wollen die mitsingen. Da wollen die natürlich jetzt nicht laut Schlagzeuggeballer hören.
Ja, Mitsing-Konzerte kann man sich so vorstellen, ist quasi Karaoke mit Liveband und Gilderoy.
Genau.
Das heißt, die Leute, die kriegen die Texte auf einer Screen. Der Text läuft auf dem Screen und die singen dann mit Gildo zusammen und du lächelst dann schon drauf dabei.
Da habe ich schon mal so leise gespielt, dass der Keyboarder total angepisst zu mir rübergeschrien hat, spiel doch verdammt noch mal lauter. Und das will schon was heißen.
Wir können mal kurz darauf kommen, weil Leute wissen das nicht. Du bist, du spielst ein Rechtshänder-Schlagzeug, bist aber Lefty und spielst Open-Handed. Aber jetzt nicht Open-Handed aus dem Grunde wegen Open-Handed, sondern weil du eigentlich Linkshänder bist. Wie kommt das zustande? Du hast eben gerade gesagt, du hast deine Becken sehr tief. Vielleicht die Leute, die dich nicht so kennen, dass du mal kurz so ein bisschen erklärst.
Der ist ja keiner. Die kennen mich doch alle. Nein, um Gottes Willen. Arrogant ist der auch noch. Nein, pass auf, das kam deswegen, weil ich... wann war das? Mit sieben, ne, da war ich 7 Jahre alt, so ungefähr vor 18 Jahren, da habe ich Kiss im Fernsehen gesehen und habe gesagt, ich will Schlagzeuger werden, das ist das Allerbeste auf der ganzen Welt. Und mein damaliger Cousin, der heute auch noch mein Cousin ist übrigens,
ja,
okay. Der hatte eine Zeit lang Schlagzeug gespielt und hat mir dann eine Bassdrum und ein Tom geschenkt. Das Tom, das war so ein 60er-Jahre-Ding, da war das Tom-Mount war an der Seite, an der linken Seite von der Bassdrum festgemacht. Und ich hatte keine Snare und sonst gar nichts. Ne? Bassdrum, Fußmaschine und das Tom. Also habe ich dann das Tom als Snare benutzt und das hing halt links. So. Und da konnte ich ja nicht andersrum aufbauen, weil der Aufbau war ja schon vorgegeben und dadurch, dass ich keine Snare besaß und damals auch nicht wusste, was das Snare überhaupt ist, habe ich das einfach so gemacht. Da gab es noch so ein altes Küchenblech, da habe ich dann draufgehauen, das ging mit links besser als mit rechts und dann habe ich so gespielt und so kam das. Und heute ist das en vogue, das ist der Hammer. Ne? 60 Jahre später, zack, bin ich am Start.
Du warst dann quasi der Vorreiter dafür.
Ich bin,
Im deutschsprachigen Raum wirst du ein Pionier.
Ja, nicht nur. Also Simon Phillips hat mich damals auch angerufen und hat gesagt, hör mal, du bist jetzt 8. Ich würde auch gerne so spielen können wie du. Wie machst du das?
Genau, wie machst du das denn? Wie machst du das denn?
So war das.
Aber wie war das denn? Du hast ja dann erstmal autodidaktisch angefangen. Hast du irgendwann dann noch Unterricht genommen?
Ja, ich hatte.
Und wenn ja, hat dein Lehrer dann versucht, darauf einzuwirken?
Ja.
Hat er gesagt, nee, du spielst falsch, oder hat er das befürwortet? Das würde mich auch mal interessieren, weil er damals war das ja unüblich, definitiv unüblich, obwohl es auch schon damals, also auch in den 50er, 60er gab es auch schon Open-Handed-Spieler, definitiv. Ja. Aber man hat es ja nie gesehen. Nein. Also, was war da dann los?
Genau. Ich hatte mein erstes Konzert, bevor ich mein erstes Schlagzeug bekam, mit der Schülerband, die hatten natürlich in der Schule ein Schlagzeug, da durfte ich dann, irgendwann halt mal ein Konzert und dann hat mein Vater doch gnädigerweise gesagt, jetzt kaufen wir dir auch ein Schlagzeug, aber dann musst du auch zum Unterricht gehen. Dann bin ich ja zum Unterricht gegangen und da hat in der ersten Stunde mein Lehrer tatsächlich gesagt, nee, du musst rechts rum spielen, also die Hi-Hat mit rechts. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, dann komme ich nicht mehr. Weil ne, bis dahin konnte ich ja schon so ein bisschen spielen und das jetzt umzulernen, das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, dann lassen wir das sein. Damals schon.
Wie alt warst du da?
Und dann hat der Lehrer.
Wie alt warst du da?
Da war ich.
Sascha, wie alt warst du?
Ich schätze 9. Ich schätze mal.
Also auch schon krass, mit 9 dann wirklich dann sich hinzustellen und zu sagen, nee, ich mach das nicht so, wie du das willst, finde ich schon auch.
Ich glaube fast, ja, das klingt das Respekt. Natürlich cooler, als es war damals. Ne? Ich glaube fast, ich habe das zu meinen Eltern gesagt und nicht zu dem Lehrer. Und dann haben die mit dem so geredet und dann hat der sich gedacht, naja, die Kohle nehme ich mit, da wird halt nichts aus dem, da spielt er halt so rum. Mir doch egal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war dann ab der zweiten Stunde klar, der darf Open-Handed spielen. Das ist natürlich für einen Lehrer immer ein bisschen schwierig, weil du musst ja alles umgekehrt erklären. So, ne? Weil dann ist ja jeder linke Schlag der rechte, also jeder rechte Schlag ist links und jeder linke Schlag ist rechts. Das ist dann so ein bisschen mühsamer, als wenn du halt im Rechtshänder als Rechtshänder erklärst, wir machen eine Paradiddle rechts, links, rechts, rechts, anstatt links, rechts, links, links, weil so fange ich den ja an.
Ja, aber es ist trotzdem die Frage dann, jetzt können wir so ein bisschen da ans Open-Handed-Nerding gehen. Du spielst ja trotzdem an einem Rechtshänder-Set.
Genau.
Bedeutet, wie führst du denn deine Fill-Ins? Also Ringo Starr Schlagzeuger von den Beatles, für die, die es nicht wissen, ist ja auch ein Lefty. Ja, man muss heute alle mal Namen mal kurz so erklären. Das ist
ja, man wird älter, ne? Ja, da kommen die neuen.
Ist ja auch ein Lefty. Und Ringo Starr hat seine Fill-Ins ja oft, obwohl er nicht open-handed gespielt hat, aber er hat seine Fill-Ins oft mit links begonnen. Dadurch kommen auch sehr interessante Konstellationen bei raus. Wie machst du das denn? Du sitzt aber rechts in der Set. Beginnst du auch dann deine Fill-Ins meistens mit links oder führst du dann doch eher mit rechts, weil das Set eher in diesen Bewegungsablauf mit rechts führend ja eingebettet ist?
Ich sag mal so, also zu 90% fange ich wirklich auch mit links an. Also ich drücke immer nach, anstatt dass ich mit rechts ziehe, ne, und die linke Hand folgt. Bei mir ist es so, ich drücke mit links die rechte Hand vor mir her, so, ne, weil der erste Schlag ja meistens mit links ist. Was mir dann natürlich auch oft gesagt wurde, ist, nee, das ist aber dann schwierig und so. Und dann kam dieses Gospel-Chop-Drumming und dann war es wieder total cool, ne, weil ich dann diese Überkreuz-Sachen gar nicht hatte, sondern weil ich halt alles open-handed ausführen konnte. Weil ganz viele Gospel-Chop-Typen, die machen ganz viel mit links oder fangen ganz viel mit links an, weil die dann ein offenes Set vor sich haben. Habe ich schon wieder gewonnen. Ist der Wahnsinn. Ich muss jetzt nur Gospel-Chops lernen. Das ist das Problem. Aber in der Regel fange ich schon das meiste mit links an. Außer ich weiß, wenn ich jetzt mit links anfange, komme ich halt nicht da raus, wo ich gerne raus möchte, dann mache ich es mit rechts. Ne? Und aber das ist, ich habe schon gehört, der Wag, der spielt links wie rechts, das ist totaler Unsinn, weil das macht er überhaupt nicht, das kann der gar nicht. Der ist schon sehr links geprägt. Ne? So. Aber das ist, wenn du open-handed spielst, oft so, dass die Leute denken, du bist Rechtshänder und machst das, weil das halt, weiß ich nicht, en vogue ist, cool ist oder halt einfacher ist. Also bei mir einfach naturally so entstanden.
Und noch eine Frage dann, als du dann noch ein junger Steppkes warst und du musstest dann, oder dein Lehrer hat dir ja quasi empfohlen, auch andersrum zu spielen. Aber hattest du dann auch schon von vornherein dein Reitbecken nicht rechts, sondern links platziert? Schon immer quasi?
Genau.
Oder wie ist das dann gekommen? Weil das möchte ich auch mal quasi an allen unsere Hörerinnen und Hörer da draußen rausgeben, wenn ihr wie der Sascha Linkshänder seid und ihr spielt trotzdem ein Rechtshänder Set, was ja absolut legitim ist und ja auch mega funktioniert. Das empfehle ich auch grundsätzlich immer mal meinen Schülerinnen und Schülern, das Reitbecken auch nach links zu stellen. Es ist ja nichts festgedübelt an so einem Set und nicht wie bei der Klaviatur festgelegt, sondern man darf so ein Set nach individuellen Bedürfnissen anpassen. Aber wie, du hast schon immer das Reitbecken nach links gestellt gehabt dann?
Genau, weil ich ja gemerkt habe, dass das Reitbecken ja sehr verwandt ist mit der Hi-Hat. Und dass das dann wenig Sinn macht, wenn ich das mit rechts spiele oder so am besten noch überkreuzt, ne, den linken Arm auf die rechte Seite führe, habe ich das dann auch nach links gestellt und irgendwann festgestellt, dass wenn ich das Stäbchen von der Hi-Hat, diesen Rod oben abschneide, dass ich dann alle Freiheiten der Welt habe, das Hi-Hat dahin, das Reitbecken dahin zu positionieren, wo ich es gern hätte. Das hat natürlich im Herzen geblutet bei dem ersten Mal, als ich das abgeschnitten habe, weil, ne, das, man will ja nichts so kaputt machen an seinem Schlagzeug, aber genau das hat mir dann echt die Möglichkeit gegeben, dass das Reitbecken genau so zu stellen, wie ich das gern hätte. Und ich habe ja, wie gesagt, alles sehr flach. Und dementsprechend war das halt cool. Es schneidet das wirklich ganz genau ab. Da, wo die Hi-Hat aufhört, fängt das Reitbecken bei mir schon an. Ne? Das ist also nicht hochgestellt, sondern sehr, sehr flach. Aber das ist ein langer Prozess, auch für jeden, der jetzt anfängt, Schlagzeug zu spielen, zu checken, wie stelle ich mein Schlagzeug am besten ein, dass es für mich passt. Da will ich auch überhaupt nicht anderen Leuten irgendwas abgucken wollen, sondern selber probieren, ne, wie es für einen am besten ist.
Du hast dann aber auch die Hi-Hat sehr, sehr tief wahrscheinlich, oder?
Genau, weil ich spiele die ja mit links. Und ich,
also fast auf Snare-Drum-Höhe, kann ich mir so ungefähr vorstellen?
Knapp so, ich sag mal so 4-5 Zentimeter über der Snare, genau. Ich habe die auch gerne nah zueinander, also die Snare und die Hi-Hat gerne nah beieinander. Verrückt, ich weiß. Aber es funktioniert.
Nee, richtig so, würde ich eher sagen. Also ergonomisch perfekt dadurch aufgebaut für dich.
Ja.
Das ist ja der springende Punkt. Es muss ja ergonomisch alles passen.
Ja, das Ding ist
so generell. Man sollte sich da nichts vorgeben lassen.
Ja, ja. Generell ist es ja so, dass bei mir alles tief ist. Und ich habe, also ich bin da kein Fan von, aber ich habe Mike Portnoy vor 100 Jahren mal live gesehen und dachte, wieso sitzt der denn so unfassbar hoch? Da sieht der total beschissen aus. Und hab dann zu Hause meinen Stuhl vom Schlagzeug im Proberaum einfach mal hochgedreht, hab alles umgestellt, alles auf flach und aber hoch und hab gemerkt, das ist ja viel besser, wenn man so spielt. Deswegen sitze ich hoch. Weil früher, ich komme ja aus den 80ern, war es halt ganz wichtig, den tiefsten Hocker zu haben und so tief zu sitzen, wie es geht, ne, wenn man so an ja. Porcaro denkt oder auch Colaiuta, ne, das waren ja die Heroes und sind sie auch heute noch. Die haben alle sehr, sehr tief gesessen und haben unfassbar gut gespielt und das wollte man ja auch. Aber dann dachte ich, ich mache jetzt mal das komplette Gegenteil. Und so ist das bei mir auch entstanden, dass ich so ganz mein eigenes Ding da gemacht habe. Ne? Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, wenn die Becken so hoch hängen, dann sieht man mich ja gar nicht. deswegen habe ich die auch tiefer gehangen und habe gemerkt, ah, das ist ja auch viel angenehmer, wenn ich nicht die Arme so hoch machen muss. Wie so manch ja. anderer bei uns mit Haaren hier im Chat.
Ja, ich mache die extra so hoch,
damit man dich wieder sieht. Ja, ist auch möglich. Genau, ja, ist auch genau. gut. Ja, klar.
Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Wir verlassen doch jetzt mal die Nerd-Ecke und so ein bisschen den Gildo. Was ich nämlich ganz interessant finde, du hast mit einer jungen Sängerin, der Amy Bird, gespielt. Und zwar, ihr habt Covers gemacht und das ist auch ein bisschen im Internet bei YouTube auch durch die Decke gegangen. Und zwar habt ihr Songs von einer Gruppe gespielt, die die meisten wahrscheinlich von uns jetzt gar nicht kennen, die ich aber, seit ich irgendwie Steppke bin, unheimlich geil finde. Das ist Swing Out Sister. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und besonders dann auch noch, wie kam es dazu, dass ihr euch in England auf einmal bei einem ganz berühmten Produzenten wiedergefunden habt. Erzähl doch mal die Geschichte, weil die finde ich wirklich interessant.
Ja, das ist auch relativ aktuell, also sehr aktuell, um ehrlich zu sein. Es begab sich vor ein paar Jahren, als Corona uns alle heimgesucht hatte und wir alle nicht mehr arbeiten durften. Da habe ich dann mit jemandem hier bei mir aus der Gegend, der ein Studio besitzt, habe ich beschlossen, wir nehmen jetzt einfach irgendwas auf, weil wir sonst irre werden, ne? Weil wir durften ja nicht arbeiten, wir saßen ja alle nur so rum. Und dann haben wir uns überlegt, was nehmen wir denn auf? Und dadurch, dass uns ja klar war, dass alle anderen Musiker auch nichts zu tun hatten, dachten wir machen jetzt einfach so eine dicke Kiste und haben geguckt, was gibt's denn für Musik, wo Streicher drin sind, wo Bläser drin sind, ne, was aufwendig ist, was man auch arrangieren muss. Und da sind wir auf die Band Swing Out Sister aus den 80er Jahren gekommen, eine englische genau. Band, die in dem Sophistipop, heißt das, beheimatet ist.
Sophistipop?
Ja, Sophistipop. Okay.
Das wusste ich sogar
ja,
auch nicht.
Siehste, ja, ich wusste das damals auch nicht. Und haben beschlossen, von denen einfach irgendeinen Song, noch nicht mal den Hit, den die hatten, zu covern, sondern irgendeinen, weil der uns einfach gut gefiel. Haben dann zum Beispiel in New York den ehemaligen Gitarristen von Sting angerufen, ob der Lust hat, da Gitarre drauf zu spielen und so weiter und so fort. Also so ganz obskur und skurril einfach irgendwelche Leute angehauen, die wir geil finden, ob die denn da Bock haben mitzumachen. Und die haben alle mitgemacht, das haben die dann alle zu uns hier ins Saarland geschickt, da wurde das gemixt. Und weil wir dachten, jetzt haben wir das alles gemacht, aber das ist ja langweilig, wenn wir nur Audio haben, haben wir dann alle gebeten, noch ein Video von sich zu machen mit dem Handy. Darf ich das sagen, mit so einer gekrackten Video-App haben wir dann so ganz schlecht so ein Video zusammengebastelt, wo jeder zu sehen ist, wie er den Kram einspielt. Total langweilig eigentlich. Und haben das dann einfach, weil ich der Einzige war, mit einem YouTube-Account bei mir hochgestellt. Nur für die Leute, die dabei waren, damit die sich das angucken können und nur vielleicht runterladen können und Spaß dran haben. So, und dann haben wir das gemacht. Das ging auch ganz gut. Und die Amy zum Beispiel, die Sängerin, die kannte ich, weil ich mit der 2005, glaube ich, in Mailand ein paar Wochen was gemacht habe. Also auch ich kannte die gar nicht gut. Ne? Ich wusste nur, die ist bestimmt die Richtige mit ihrer Stimme für den Sound. Und dann war das vorbei. Dann haben wir das nächste Video gemacht, auch nochmal von derselben Band. Und dann gab es noch ein drittes und dann war Corona vorbei. Und ich habe da auch gar nicht mehr, ja, das hat immer ewig gedauert, weil das so Streicher, Bläser, ja. Da muss ja jeder Zeit haben und ne, muss ja jedem hinterherrennen. So, spiel doch jetzt mal bitte ein. Ich weiß noch, beim dritten Video, da war der Saxophonist, kam aus Neuseeland. Also so völlig, völlig crazy, über die ganze Welt verteilt, die Musiker. Und dann war Corona vorbei und irgendwann sagte so ein Kumpel von mir, sag mal, weißt du überhaupt, was bei dir los ist bei YouTube? Und ich sag so, nö, wieso? Und dann habe ich mal geguckt und dann hatte damals, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, hatte ein Video schon 500.000 Klicks und tausende von Leute haben das kommentiert und fanden das ganz toll. Und das hat mich total umgehauen. Und
mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 1,2 Millionen. Und also da ist ein totaler Hype entstanden, für uns im Kleinen natürlich. Aber ich kannte das ja gar nicht, weil ich hatte mit so neuen Medien gar nichts zu tun, ganz ehrlich gesagt. Und einer dieser Kommentare, dieser 1000 Kommentare, war ein Typ, der schrieb drunter: ey, habt ihr schön gemacht. Ich habe das übrigens damals produziert. Und hat seinen Namen noch drunter geschrieben. Dachte ich so, ja, was ist das denn? Und habe den dann mal gegoogelt und so ein bisschen gestalkt und habe rausgefunden, dass das tatsächlich dieser Produzent war, der auch Amy Winehouse produziert hat und so ganz viele andere Leute danach noch und bis heute auch gut im Geschäft ist, aus England. Und ich glaube, ich hatte 2, 3 Gin im Kopf. Da habe ich den dann nachts in einer blauen Sommernacht, habe ich den einfach angeschrieben, habe gesagt, ich habe das hier gelesen, total nett, vielen Dank. Lass es doch mal was zusammen machen. Und er kam auch ernsthaft zurück. Ja, können wir machen, sag mir mal Bescheid, wann du wieder in London bist. Und habe ich gesagt, ja, ich bin dann in London, wenn du möchtest, dass ich da bin. Dann bin ich dann schnell rübergeflogen, habe mit dem was ausgemacht, habe an der Tür bei dem zu Hause geklingelt und der machte die Tür auf und meinte so, das gibt's doch gar nicht, du bist ja echt gekommen. Ne, weil das ist ja so skurril, total skurril. Und ja, dann haben wir hin und her gequatscht und er hatte super Songs auch, die unveröffentlicht waren, also seine eigenen, die er halt co-geschrieben hat mit bekannten Popstars auch. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, ein paar von den Songs aufzunehmen. Und das ist letztes Jahr passiert in den berühmten Kong Studios in London, in Nord-London.
Berühmt. Sag doch bitte noch einmal den Namen von dem Produzenten. Dann hat man noch so ein bisschen Name-Dropping halt irgendwie.
Der Produzent, der heißt Paul O'Duffy. Da kann man mal gucken. Da hat wirklich sehr, sehr viel gemacht. Also Frankie Goes to Hollywood auch in den 80ern und
Wahnsinn. Ja. Also einfach, dass die Leute das so ein bisschen einordnen können, was für eine Größe das überhaupt ist. Weil Produzent ist ja jeder heutzutage.
Ja.
Und das ist schon wirklich eine Hausnummer, finde ich. Dass so ein Typ erstmal sich das Video anguckt und dann auch noch sagt, ich find's geil und dann auch noch sagt, komm mal rüber und dass dann noch jemand so wie du auch sagt, ja, da komme ich doch mal rüber.
Ja, weil da ist man dann natürlich, also jetzt in meinem Fall ist man natürlich totaler Anfänger wieder, weil man fliegt dahin und ne, für Paul O'Duffy, für den Produzenten war ich ja niemand, einfach niemand so, ne? Und ich habe die Amy auch mitgenommen, klar, weil ein hübsches Mädel, das zieht ja auch immer. Und wir haben da, also bei ihm zu Hause, ich glaube 4 Stunden lang erstmal über, weil er mag auch Tiere, ne, wir mögen auch alle Tiere, einfach nur gequatscht und haben gemerkt, das stimmt so von der Chemie her, da war gar kein irgendwie, ich habe das schon gemacht. Und irgendwann sagt er so, warum seid ihr überhaupt hier in meinem Haus und geht mir hier auf die Nerven, so im Spaß, ne? Und dann ging das erst los und und irgendwann, ne, so ein, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr später sitzen wir halt in den Mega-Kong-Studios, die dem Sänger von den Kings gehören, übrigens. Da haben die Kings, die haben da auch eine eigene Bar. Da haben die Kings früher geprobt und aufgenommen. Also Wahnsinn. Und nehmen da halt Songs auf, mit Streichern und Bläsern, also auch ganz opulent und irre. Und das Schöne ist, während den Aufnahmen, ich wusste das natürlich da nicht, aber ich hatte da Corona. Es fing mit Corona an. Und ich sitze da in London und habe Corona während den Aufnahmen.
Scheiße.
Naja, wenn dann richtig, ne? Aber das war halt total der Hammer. Und wie gesagt, diese ganze Geschichte, das geht ja bis heute weiter, ne? Wir haben jetzt im Mai haben wir auch den Release vom ersten Song. Und ich habe das ganze letzte Jahr, deswegen war der jetzt auch ein Jahr dazwischen versucht, halt mit Firmen, mit Plattenfirmen, mit allen möglichen Firmen Deals zu bekommen und so. Und da wird's jetzt auch interessant, warum wir das jetzt nicht mit Firmen machen, sondern alleine, ne? Weil da geht ja jetzt auch dann wieder in den nächsten Schritt, dass so ein alter Mensch wie ich jetzt doch noch lernt, wie das Business heutzutage funktioniert, weil das läuft nicht mehr so, dass eine Plattenfirma sagt, das habt ihr aber schön gemacht, wir machen euch jetzt berühmt.
Ja, das wäre schön. Die Zeiten sind mal vorbei. Das ist krass. Sag mal, hat denn, als du da in den Studios warst, hat er dir denn so ein bisschen gesagt, was du machen musst oder wie du das interessiert mich jetzt einfach oder wie du stimmen musst oder hat er einen Sound im Kopf gehabt oder hat er dich einfach machen lassen oder hat er jetzt gesagt, weil das ist ja schon, also von so einem Typen irgendwie, wie man aufnimmt und so oder das ist ja schon eine Legende und man hat ja schon, also ich hätte vor sowas sehr viel Achtung halt immer.
Hat er dir ein bisschen was vorgeschrieben, wie du was machen musst oder was er sich so vorstellt oder wie kann ich mir sowas vorstellen?
Ja, ja, also wie gesagt, das ist halt ein dicker Produzent und ein dicker Produzent sagt ja auch, was er möchte und das wird dann auch umgesetzt. Auch wenn ich der Executive Producer war in dem Moment, also derjenige, der es am Ende finanziell gestemmt hat, sagt er trotzdem, ja, wie er es gerne hätte und das wird dann auch so gemacht. Die Demos, die er mir geschickt hat von den Songs, die waren schon unfassbar gut. Die waren sehr, sehr gut. Und als ich da hingeflogen bin, habe ich natürlich, ne, weil man ist ja auch Künstler, habe ich natürlich dann vom Spielen her gesagt, ja, ich habe mir das so und so vorgestellt. Und hat dann gesagt, nee, nee, guck mal, genau so, wie das hier ist, genau so machst du das. Und dann habe ich dann gesagt, ja, alles klar, habe mir ein Blatt genommen, habe einen Stift genommen, habe einfach den, weil das war ja auch ein Loop, habe einfach das Loop rausgeschrieben, ne, jetzt sind wir wieder bei Schießschreiben, habe mir so einen ganz schlechten Notenständer geben lassen, so einen, den man so, wo man sich immer wehtut dran, wenn man die aufmacht, ne, so mindestens einmal die Finger quetscht und habe das dann dahingestellt und habe das dann einfach dann, ne, abgelesen und natürlich so ein bisschen mein Ding draus gemacht, aber habe es im Endeffekt so gemacht, wie er es vorgegeben hat. Und auch zum Beispiel, wie das Schlagzeug klingen musste, ne? Das war,
wollte ich gerade sagen.
Ja, ja, das war ganz essentiell sein Ding. Er hat gesagt, welche Fälle. Er hat gesagt, wie groß die Hi-Hat sein soll, ne? Und so weiter und so. Ja, 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 ja. Ne? Also das war ihm ganz wichtig. Ich spiele zum Beispiel immer 15er Hi-Hats, immer. Und er meinte ja so, nee, wir machen da 14er Hi-Hats. Dann, klar, bestellt man dann bei der Backline-Firma in London, bestellt man dann halt 14er Hi-Hats, weil sein Baby und er zieht das dann auch durch, ne? Und ich habe Gott sei Dank von unserem lieben Freund Sibi Siebert, der Skygill Damper Pads macht. Oh, das war jetzt Werbung. Darf ja man das? Ja, darf man, ne?
Ja, klar, ja. Für Sibi darfst du
okay
das.
Okay.
Und ja, der Sibi hat unsere Kontonummer.
Ah, ja, super, alles klar. Ja, ich habe einen ganz super Deal mit dem für diese Damper Pads, für diese Skygill Dinger. Da habe ich ganz viele mitgenommen und dadurch, dass das so ein bisschen so ein 60s Sound ist,
genau,
haben wir alle auf die Toms geklebt, aber wirklich alle. Und noch von der Firma Gaffer Tape ganz viel unten auf die Resonanzfälle. Und dann war noch die Frage, können wir in das Resonanzfell ein größeres Loch schneiden? Was ich natürlich gesagt habe, nein, das können wir nicht. Das haben sie dann so gelassen bei der Bassdrum. Aber das war wirklich, das war das, was am längsten gedauert hat, ne, den Sound zu finden, so. Und das zu.
Ich wollte gerade sagen, wie wahrscheinlich nicht das Trommeln, sondern das, die Soundtüfte lang.
Ja, 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 ja. Wenn man, da gibt natürlich auch ein Video dazu, das kommt, auch im Mai raus bei YouTube auf unserem Kanal, ja. Da sieht man das auch, ne? Das ist so ein Video, das ist im Studio entstanden. Da siehst du, wie viele Pads auf den Toms kleben. Das ist unfassbar.
Wie war das Gefühl für dich, da drauf zu spielen? Ganz komisch, völlig fremd oder wie so ein Dashkarton, weil die sind ja dann eigentlich tot oder sehr muffig halt. Wie ist das gewesen vom Spielgefühl her?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das vom Live-Spielen. Ja, wenn man zu Hause ist, hat ein teures Schlagzeug oder ein cooles Schlagzeug, stimmt das total cool und das klingt total offen und schön, ist das die eine Sache. Wenn du live mit so einem Schlagzeug auf eine Bühne kommst, dann wird der FOH, der Tonmann vorne, direkt sagen, ne, dann mache ich mal Gates drauf genau und versuche das zu komprimieren, damit ich meinen eigenen Sound machen kann. Deswegen weiß ich schon und wenn ich live spiele, ist mein Sound vom Schlagzeug, wenn da keine Mikros dran sind, auch schon relativ kurz von den Toms her, dass das schon der schlauere Weg ist. Aber jetzt im Studio war das schon extrem. Nur zusammen mit dem Song, mit dem Playback, das ich dann gehört habe, gab das dann schon total Sinn. Ne, das hat dann wieder Sinn gemacht, weil das halt so zum Sound passt. Und dann macht es auch Spaß, was zu spielen, weil dann denkst du so, ach geil, das klingt jetzt ja auch so ein bisschen wie damals. Ne? So.
Genau. Naja.
Lass uns mal über einen anderen Schritt in deiner Karriere noch sprechen, beziehungsweise einen Schritt, den du, glaube ich, bewusst gewählt hast, wenn ich richtig informiert bin. Du hast ja in Deutschland dann dir, glaube ich, schon hier und da einen Namen gemacht, bist aber dann nach England gegangen für eine Zeit, ist das richtig?
Oh, das war ganz früh, genau. Ich habe ja am...
Was war, ja, erzähl mal darüber, wie kam es dazu, was war der Beweggrund?
Ja.
Und, ja, wie war dein Standing jetzt hier schon in Deutschland, dass du gesagt hast, jetzt muss ich rübergehen mal über den See in dem Fall.
Über den Kanal.
Ja.
Ich hatte das große Glück, dass ich nach der Schule, die ich erfolgreich abgebrochen habe, in der 13. Klasse, wenn ich das nochmal da sagen darf, relativ schnell so angefangen, Europatourneen für Musicals zu machen. Das war damals, war das so eine ganz große Sache. Ne? Das waren dann Riesendinger und Riesenhallen. Und da habe ich eine junge Dame kennengelernt, die da auch gearbeitet hat als Sängerin. Und die kam aus London. Und dann wurden wir sehr enge Freunde. Und dann habe ich beschlossen, ich kann besser Englisch als du Deutsch, da komme ich nach London, weil das war natürlich echt die coolere Stadt. Weil, wie gesagt, ich komme aus dem Saarland, na, da muss man nicht unbedingt hin, ne, wenn man aus London kommt. Und deswegen bin ich nach London gezogen, einfach nur wegen der Liebe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da bis heute ein Konzert noch nie gespielt. Ich habe einfach da gewohnt und habe dann immer diese Tourneen im Rest von Europa gemacht. Aber in England selber habe ich jetzt bis auf die Geschichten, die ich mit Pearl gemacht habe, nie gespielt. Also ich, das war einfach nur privat. Ich habe da nur gewohnt und ganz viel Geld ausgegeben, weil das ist sehr teuer. Und war es damals schon, aber auch sehr schön.
Krass. Also es war kein, also interessant, es war kein Karriereschritt in dem Sinne.
Nee, überhaupt nicht, weil ich zu der Zeit und die nächsten 10 Jahre ja auch permanent auf Europatourneen war und für mich ja sich die Frage sich gar nicht gestellt habe, wo soll ich denn hin, um die Karriere aufs nächste Level zu heben. Ne? Viele Leute nutzen das ja auch mit LA oder haben das früher mit Los Angeles genutzt, sind ans PIT gegangen und haben da studiert. Und haben bestimmt viele von denen haben gedacht, ah, vielleicht ruft dann ja doch Michael Jackson an und ich kann dann eine Tour spielen und dann bleibe ich auch da, weil da ist das Wetter ja sogar auch viel besser, ne? Aber das war mit mir und London überhaupt nicht der Fall. Das war einfach nur wegen der Liebe. Ganz langweilig.
Ist auch ein guter Grund. Ist auch ein guter Grund, würde ich sagen.
Ist auch ein guter Grund, finde ich auch halt.
Ja.
Mega.
Bis die Dame gesagt hat, wir ziehen jetzt zurück nach Deutschland, ich habe da total viel zu tun, weil die ist natürlich auch, die war oder ist Sängerin und dann sind wir von London nach Dortmund gezogen und das war natürlich schon ein harter Fall.
das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Das glaube ich, dass das eine andere Sache ist. Jetzt hast du, wir haben gestern noch mal ganz kurz telefoniert und du hast selber ja auch für dich erkannt, da sind Timo und ich jetzt beide ein bisschen neidisch drauf. Du hast einen Social Media Manager in Anführungszeichen. Das heißt, ja. Du hast...
What?
Ja, der hat jemand, der macht das für ihn. Timo, nicht
und wir
hier,
durften
nicht.
Trotzdem ein Interview mit ihm führen.
Ja.
Respekt.
Wir sind an den Social Media Manager vorbeigekommen. Erzähl doch mal auch für dich, du hast es ja eben schon ein bisschen angerissen, wie interessant oder was Social Media heute für eine Macht hat und auch, wo du sagst, viele Sachen nimmt man heute am besten selber in die Hand. Und du sagst, du hast gestern noch erzählt, irgendwie, ey, du lernst jetzt immer mehr, wie wichtig das Ganze ist, hast aber auch jemanden, der dich dabei unterstützt.
Genau. Also dadurch, dass wir mit Bird so erfolgreich wurden bei YouTube, ohne dass wir es forciert hätten oder gewollt hätten, mussten wir natürlich dann auch und müssen ganz viel Social Media jetzt auch machen, weil die Zeiten, wie gesagt, vorbei sind, dass eine Plattenfirma dich an die Hand nimmt und sagt, wir machen dich groß, sondern die nehmen dich an der Hand, wenn du schon eine gewisse Größe hast, ne, dann sagen die, jetzt bist du für uns interessant. So umläuft das heutzutage, ist auch sehr interessant. Und da habe ich das Glück, dass ich den Felix habe, den ich hier auch sehr, sehr herzlich grüße und der mir da eigentlich zu 90% alle Arbeit abnimmt, die man mir abnehmen kann. Der ist 18 Jahre alt.
Boah, hast du's gut.
Ja, der ist 18 Jahre alt, der ist total ordentlich. Schüttelt dauernd den Kopf, wenn ich mit irgendwelchen Ideen komme und sagt so, nee, jetzt sei doch mal, ne, so. Also der bekloppte alte Onkel, das bin ich und der 18-jährige Felix, das ist der, der die Sache hier wuppt. Der macht für uns die ganzen Videos, wenn es darum geht, dass wir Ankündigungen machen, dass ein neuer Song rauskommt, das jetzt zum Beispiel über TuneCore, was ja auch so eine Plattform ist, die Songs, die man hat, auf die ganzen Spotify und anderen Download-Plattformen verteilt, wenn es darum geht. Also ich mache das dann selber. Ich zum Beispiel wähle ich mich dann da selber ein, melde mich da selber an bei so einem Anbieter und mache dann alles falsch und sage dann, Hilfe, mach das wieder gut. Und das macht er dann, ne? Oder erstellt die Videos und kümmert sich um diese ganzen Geschichten. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich ein anderes Arbeiten, das, wenn man so ein gewisses Alter hat, was ich jetzt auch habe, was wir alle, glaube ich, mehr oder weniger haben, wirklich schwierig zu verstehen ist, weil wir damit nicht groß geworden sind. Ne? Wir kennen das noch, dass wir MTV geguckt haben und gesagt haben, geil, ne, so, da kommt Musik im Fernsehen, die man gucken kann. Das ist heute ja überhaupt nicht mehr interessant oder halt nichts Besonderes mehr, ne? Kein Mensch, oder wenn du dir MTV anguckst, da läuft ja gar keine Musik mehr. So, das, aber da kommen wir her und da muss man auch ganz ehrlich sagen, oder ich sage auch ganz ehrlich, da bin ich geprägt und mir fällt das sehr schwer, diese neuen Medien zu verstehen und zu bedienen auch. Und deswegen ist es für mich persönlich ganz wichtig, dass ich so jemanden habe.
Ja.
Auch wenn er mich die halbe Zeit hasst, wirklich. Abgrundtief. Weil ich so alte Ideen habe, klar. Ja, ja. Aber wie gesagt, man muss ja seine Fans, die man jetzt Gott sei Dank hat, ne, oder die wir haben, die muss man ja bedienen, denn man muss ja denen halt auch was geben, so, ne, und ich wüsste ja gar nicht, was ich da machen sollte, und dann kommt dann jemand, der da irgendwie mit groß geworden ist, und das weiß er auch selber, und dann sagt, wir machen es einfach so und so und so, und dann läuft das. Und komischerweise läuft's dann auch. Das ärgert mich auch, weil der weiß es besser.
Ja, also ich glaube wirklich, es ist eine neue Zeit, es ist neue Medien halt, und ich merke das ja auch, wie viel Arbeit Timo und ich und auch viele andere Künstler wirklich in diese neuen Medien hereinstecken müssen. Es ist ein ganz anderer Weg. Früher waren es die Plattenfirmen, früher war es eine A&R-Agentur oder Promoter. Klar, die gibt es heute auch noch für die ganz Großen, aber für die Kleinen ist es wirklich anders geworden. Es ist ein anderes Denken und ich finde auch, wir müssen, man muss oft um die Ecke denken und es ist echt eine Menge Arbeit. Das sehen ja wirklich gerade Timo und ich hier, was das für eine Arbeit ist, das Ganze wirklich am Laufen zu halten.
Ja, ich meine, wenn ich das mal sagen darf, es ist ja unfassbar schade, dass die ganzen Printmedien gestorben sind, ne? Genau. Weil sie sind jetzt alle gestorben. Aber deswegen muss ich umso mehr meinen imaginären Hut vor euch beiden ziehen, dass ihr das hier so durchzieht. Das ist Wahnsinn. Also ihr seid ja quasi die letzte Bastion. Man muss das ja echt so sagen, ne? Weil ja klar, ich meine, klar, es ist wirklich so. Es gibt ja noch einen anderen Podcast, der sich mit Schlachttisch beschäftigt, soweit ich das weiß, der ist ja auch super, aber wenn ihr beide das nicht machen würdet, dann wäre halt diese ganze Schlachttischlandschaft um ein Vielfaches ärmer schon wieder, ne? Und das ehrt euch ja immens. Also das wirklich. Ich kriege auch kein Geld dafür, dass
Nee, das stimmt. Oder? Also noch nicht. Also erstmal Dankeschön und ich muss an der Fairness halber sagen, es gibt noch ein paar mehr als nur noch einen weiteren.
Seht ihr mal, wie alt ich bin. Ich kenne nur den einen. Ah.
Es gibt zwei Bumzer, wir können sie einfach mal jetzt mal schnell nennen, der Fairness halber würde ich sagen, Dirk, weil wie gesagt, es gibt keine Magazine mehr, aber die halten auch die Fahne hoch. Es gibt zwei Bumzacks Podcasts, die man sich auf Spotify anhören kann. Es gibt den Felix Kraft mit einem, den Trommeltalk.
Trommeltalk, genau.
Es gibt von diversen Firmen auch noch ihre eigenen Talks, aber ich möchte natürlich hier vor allem die Fahne hochhalten für die nicht firmenunterstützt sind und das in Eigenregie machen, so wie wir eben auch. Wir haben keinen mehr, muss man natürlich auch sagen, der uns diesbezüglich unterstützt.
Wir machen das aus eigenem Interesse. Ja.
Wir wissen, wie viel Arbeit da drinsteckt, deswegen Respekt vor allen da draußen, die auch podcasten.
Ja, absolut. Ne? Ja. Irre. Habe ich wieder was gelernt, seht ihr?
Ja, Sascha, lass uns doch mal so ein bisschen in die Nerd-Ecke wieder gehen halt. Wenn du so auf Tour bist oder auch jetzt bist du zu Hause, du warst gerade, darf ich auch nochmal sagen, fast 7 Wochen mit einer Bonnie M. Show unterwegs. Das heißt auch bei dir, vielleicht für die Leute, die Sascha, ich kenne Sascha mit Haaren noch. Ich habe also zwei Herren hier vor mir sitzen.
Was? Der hatte mal Haare?
Die beide den gleichen Friseur haben. Und Sascha kenne ich eigentlich so als totalen Dream Theater Fan von damals noch. Ja, so haben wir uns eigentlich kennengelernt, als junger Bub. Und was ich an dir auch immer geil gefunden hast, du grüßt wie die Sau und bist genauso gut verliebt einfach in die Musik. Es ist eigentlich egal, was du machst, du findest Musik toll. Und das ist, glaube ich, bei uns dreien hier so immer das Wichtige. Spielen für die Musik. Was machst du, wenn du jetzt nicht auf Tour bist? Wie gesagt, du musst dich ja vorbereiten auf einen, aber gibt's jetzt vielleicht auch mal so Sachen, die du speziell jetzt machst, um fit zu bleiben, wenn du auf Tour bist? Bist du jemand, der viele Warm-ups macht? Ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber genau das Lachen hatte ich jetzt erwartet. Oder was, erzähl doch mal daraus, was machst du, um dich fit zu halten? Oder gibt es bestimmte Routine-Sachen, die du machst? Gibt es da was? Oder gar nicht vielleicht? Ich meine, ist ja auch mal ganz interessant.
Also, wenn ich zu Hause bin, gebe ich Privatunterricht. Ja. So ein bisschen. Also für die Leute, die das interessiert, die können mich dann gerne über meine Webseite kontaktieren. Da mache ich dann Unterricht, jetzt nicht im großen Stil, aber habe dann halt auch jede Woche mit Schlagzeug zu tun, was ja auch fit hält. Ich setze mich maximal, wenn ich halt in den Räumen, wo ich meine Schlagzeuge habe, da ist so ein Pad, da setze ich mich maximal an den Tagen, an denen ich Unterricht gebe, so ein bisschen dahin und daddel rum. Mach so meine Doubles und das Zeug. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mache das jetzt schon so lange, ich habe da keine Routine, dass ich mich warm mache. Wenn ich bei Gildo Horn spiele oder andere Sachen so in dem Bereich, brauche ich das auch nicht für meine Muskeln. Was ich gemerkt habe, ist, ich habe mal vor ein paar Jahren so ein paar Tourneen mit so einer Heavy Band gespielt. Da habe ich wirklich ernsthaft ein Pad mitgenommen und habe mich vorher immer so 20, 25 Minuten einfach warm gedaddelt, damit das auf der Bühne dann funktioniert mit den Muskeln, damit die schön weich sind, damit da keine Krämpfe kommen. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre her und war einfach nur wichtig, damit die Motorik funktioniert. Ne? Jetzt, ich stelle mir jetzt nicht das Metronom und sag, ich muss 250 BPM mit Singles schaffen irgendwann und versuche das zu erreichen und mache da so mein Tagesprogramm wie so manche andere Drama. Weil ich für mich ist das Arbeiten als Schlagzeuger eher dahingehend, dass ich mir Musik anhöre und da so meine Inspiration draus ziehe, ne? Also weil ich bin ja, also so ein Schlagzeug-Solo ist für mich nichts Geiles, ne? So für mich selber, wenn ich das mache. Wenn das andere machen, ist das natürlich cool, aber mir fällt ja nach 30 Sekunden schon gar nichts mehr ein, weil ich bin ein Schlagzeuger, der lieber mit der Musik spielt als alleine. Für mich ist Schlagzeug ein Teil einer Band und kein Solo-Instrument. Und jeder, der das kann, das bewundere ich total. Und ich gucke mir auch die YouTube-Videos an, ne, diese Höher, Schneller, Weiter-Dinger und dabei noch ein Joint ballern und so. Wer das kann, amazing, aber ich kann das nicht und ich will das auch nicht können. Und das war nie mein Bestreben, weil ich Musik zu gerne mag. Ne? Also ich höre das immer so als Gesamtkonzept. Und wenn es Songs sind, wo einer kein einziges Fill spielt, aber es passt, dann ist das genauso geil, wenn der Groove cool ist.
Sascha, das ist eigentlich ein geiles Schlusswort. Du bist jemand, der für die Musik spielt und das ist das, was ich immer an dir auch bewundert habe, der trotzdem, ihr lieben Leute da draußen, der trotzdem abledern kann, das auch mal nur einfach mal dazu mal gesagt. Sascha, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns hier im Interview Rede und Antwort zu stehen und ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich bald wieder in echt. Ja,
vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das ist echt der Ritterschlag, habe ich dir gestern am Telefon gesagt, das ist der Ritterschlag, wirklich, mittlerweile. Das ist wie das erste Interview in der Drums & Percussion 1996, das weiß ich noch, da bin ich echt fast in die Knie gegangen.
Ja. Yeah.
Und jetzt darf ich hier bei euch sein, vielen Dank.
Sehr gerne und also selbstredend auch. Und alle Links zu Sascha finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Das heißt, alle Sachen, die er gerade angesprochen hat, seine eigene Webseite und wenn ihr mit ihm Kontakt treten möchtet, wegen Privatunterricht, das findet ihr natürlich auch direkt in den Shownotes sowie zu allen wichtigen YouTube-Links. Aber ich meine, bei so viel Views hat wahrscheinlich schon jeder das Ding auch gesehen, aber wir verraten da nichts Neues mehr. Aber vielleicht gibt's da doch noch einen Klick mehr auf die Videos. Man weiß
es nicht. Bitte, yeah. Bitte. Mein Kanal ist auch monetarisiert, also es macht Sinn, die anzuklicken.
Mein Lieber, alles Gute dir. Bis bald.
Bis bald. Mach's gut. Dankeschön.
Tschüss. Vielen Dank, Sascha. Ciao.
Übrigens, die Drum- oder Kapiteltrenner, die ihr heute hört, sind die Raw Drum Recordings vom Sascha während der Aufnahmen in London und das groovt schon wie die Hölle. So, jetzt kommen wir zu einer Sache, wo ich diesmal auch ein bisschen neidisch drauf bin, weil das hätte ich gerne auch gehabt zum Testen. Und zwar, ihr habt es vielleicht im News-Ticker schon mitbekommen, der Timo hat ein unfassbar tolles Ride gecheckt. Und da hat er uns, deshalb heißt es ja Teaser, hat er uns so ein bisschen angefixt. Und zwar ist es das Ride von Sabian, von keinem geringeren als Brian Frazier Moore, der aktuelle Drummer bei Pink. Und der hat in Zusammenarbeit mit Sabian ein Ridebecken hergestellt. Und dieses, lieber Timo, da kannst du uns vielleicht jetzt ein bisschen was drüber sagen, weil
da war ich echt ein bisschen, boah, das hätte ich gern auch mal gehabt zum Auschecken. Was, erzähl uns doch mal vielleicht so ein paar Specs darüber und wie klingt das Ganze?
Für den Gearcheck der 88. Ausgabe des Schlagabtausch-Podcasts hat mir der europäische Vertrieb von Sabian das neue HHX BFM Worldwide zukommen lassen. In einer Zusammenarbeit zwischen dem Schlagzeuger Brian Fraser-Moore, welcher unter anderem mit Pink auf Tour ist, und Sabian ist das 22 Zoll HHX BFM Worldwide entstanden. Dieses mittelschwere Ridebecken aus B20 Bronze verspricht kraftvolle Präsenz mit warmen Untertönen. Die Sabian HHX Tone Control Hammering und die Sound Control Kante des Rides lassen auf einen komplexen Sound mit einer klaren Stockdefinition und guten Crash-Eigenschaften schließen. Die Tone Control Hammertechnik von Sabian hinterlässt tiefe Spuren in dem Becken, welche ein besonderes Erscheinungsbild geben. So viel zur Theorie. Hören wir uns die Eigenschaften des Beckens mal an, gespielt von der Kuppe an abwärts hin zur Kante. Nun das BFM Worldwide in seiner Komplexität. Klingt das BFM Worldwide in verschiedenen musikalischen Kontexten? Hier ein paar Beispiele von Rock und Pop bis hin zu Funk und Jazz. Das Sabian HHX Worldwide ist, wie wir gehört haben, ein wahres Chamäleon. Es fühlt sich in vielen Genres wohl, ob es kraftvolle Rockbeats sind, groovige Funk-Patterns oder auch im Jazz. Das Rideback macht alles mit und liefert dabei stets einen angenehmen Sound. Die Stockdefinition hat es mir besonders angetan. Man hört jeden einzelnen Schlag klar und deutlich. Das Becken spricht sehr schnell an und das macht es zu einem Traum für präzises Spiel. Auch schnelle und komplexe Reitfiguren setzen sich prima durch, ohne dass das Becken in den Weg der Musik gerät. Zudem ist das Uncrashen, was ich sehr wichtig finde, problemlos möglich. Dabei ist es kraftvoll und durchdringend, ohne zu matschig oder überdominant zu klingen. Die Ride Cup setzt sich ebenfalls gut durch, ohne dabei schrill oder zu glockig zu wirken. Perfekt für Akzente und Effekte. Sabian verspricht viel mit dem BFM World Ride und hält es meiner Meinung nach sogar. Dieses Becken ist ein echtes Allround-Talent, das auf ganzer Linie überzeugt hat. Mit 665 Euro Stand Mai 2024 ist das Becken definitiv kein Schnapper. Das muss man sich wirklich erst einmal leisten können. Wer aber ein hochwertiges und vielseitiges Ride-Becken sucht, der sollte dieses Becken mal auf seine Checkliste setzen. Mein Fazit. Das Sabian HHX 22 Zoll BFM World Ride Becken ist ein echtes Topline-Produkt, das durch seine Flexibilität, Vielseitigkeit und hohe Qualität überzeugt. Der Preis ist zugegebenermaßen hoch angesetzt, aber für alle, die ein Becken für alle lebenslang suchen, ist es jeden Cent wert.
Ja, was soll ich sagen? Geiles Ride-Becken. Ja, am besten zum Musikladen eures Vertrauens gehen und das Ride-Becken dort auschecken. Ich möchte es auf jeden Fall auch nochmal auschecken. Bäh.
In unserem Podcast 87 mussten Dirk und ich uns ja einer harschen Kritik stellen, zu der wir ja Stellung bezogen haben. Und was soll ich sagen? Die ja, Diskussion will ich nicht sagen, aber es ging so ein bisschen jetzt in unserer Community auch weiter damit. Wir haben also weiteres Feedback erhalten zu diesem Thema. Und ich möchte jetzt ein bisschen was verlesen, was uns so erreicht hat. Wir sind also quasi jetzt in der Rubrik Hörer und Hörerinnen-Feedback. Und ich verlese mal, was uns der Götz geschrieben hat.
Ja.
Ich zitiere. Yo, ihr beiden. Im Grunde geht oder vielmehr ist der Podcast eine Fortsetzung eines Schlagzeugmagazins in einem anderen Format. Lange Interviews können nervig sein, wenn man nicht im Thema drin ist oder wenn man die Sprache nicht so gut beherrscht. Wobei Interviews mit Legenden oder persönlichen Idolen nie lang genug sein können. Ich habe im Podcast selbst die Gearchecks ehrlich gesagt etwas vermisst. Die richtige Mischung zu finden ist kaum möglich, da es immer wieder welche gibt, denen was nicht passt. Der Ticker schafft da Freiräume. Ich spreche mir selbst Objektivität beim Podcast etwas ab. Man merkt schon, dass sich das Format weiterentwickelt und ihr nicht stehen bleibt. Zum Inhalt, warum mich eine Serie über die unzähligen Drummer, die sich unterm Radar den Bobbes abspielen und unterrichten, denke, da kennen wir alle genug. Ad hoc fallen mir drei Kollegen ein, die mehr Beachtung verdient hätten. Je länger ich nachdenke, umso länger wird die Liste. Yo, die letzte Folge war klasse und interessant. Wie immer, Grüße, Götz. Also Götz nimmt jetzt nicht direkt Stellung zu dem Vorwurf, wir würden jetzt nur noch was für Profis machen. Aber er erwähnt auch die, sagen wir mal, die vielen, vielen sauguten Amateur-Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger draußen, die es auch natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, ja, verdient hätten, ja, mal zu Wort zu kommen. Und Dirk und ich haben uns das ja auch ein bisschen zu Herzen genommen. Das wird auf jeden Fall auch in Zukunft mehr passieren, weil jeder von uns hat eine Geschichte.
Ja.
Und ich denke auch, was zu sagen.
Absolut.
Und da können auch die sogenannten Profis von den sogenannten Amateuren bestimmt auch mal was lernen und abgucken.
Hör mal, was wir vielleicht auch mal hinkriegen könnten. Ich glaube, da hätte ich auch Interesse dran, dass wir mal eine Art Roundtable-Interview machen. Das kann man auch vielleicht mal über Zoom versuchen. Ich würde mir sogar zutrauen, das zusammenzuschneiden, wenn wir das so ähnlich machen wie hier, dass man meinetwegen fünf Lehrer hat und darüber zum Beispiel mal philosophiert. Oder fünf Live-Drummer und einfach mal guckt, ja, wie die ihren Alltag, ihren Trommler-Alltag so bestreiten mit Unterricht oder auch nicht unterrichten, was die machen. Das wäre vielleicht auch mal eine interessante Sache.
Was ich auch geil finden würde, zum Beispiel mal vielleicht, wenn es so viele dann gibt, aber so 3, 4, 5 Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger von zum Beispiel einer Tribute-Band.
Absolut geiles Thema. Ey, hör mal, wir kriegen viel zu viele Themen, weil ich glaube, lass uns das mal notieren.
Ja, wir müssen das erstmal ausarbeiten in unserem Kopf, liebe, ja, Leute.
Und ihr da draußen, ihr Lieben, wenn ihr Anregungen, Kritik habt oder auch was ihr euch wünschen würdet, weil da haben wir jetzt schon 3 verschiedene Kategorien. Live-Drama, Lehrer-Talk, Tribute-Talk. Was interessiert euch? Nochmal ganz wichtig, wir machen den Podcast für euch und sind auf eure Mithilfe angewiesen, weil es soll ja nicht langweilig werden. Und wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, dann bitte mailen an schlagabtausch@podcast.de. Scheiße.
Dirk, es war ein schöner Versuch. Aber die E-Mail-Adresse lautet schlagabtauschpodcast@gmail.com.
Also, man merkt schon, ich und Daten. Also, der Timo hat es gerade noch mal schön charmant erzählt. Wie gesagt, wäre total klasse, wenn ihr uns da ein paar Feedbacks hinterlegt, damit wir so ein bisschen einfach recherchieren können. Und wie Timo gerade gesagt hat, das geht nicht ad hoc, sondern man muss das Ganze ein bisschen ausarbeiten.
Genau, und wir haben einen, uns erreicht ja tatsächlich Feedback. Das heißt, diese E-Mail-Adresse funktioniert und auch der Aufruf an euch. Und ich möchte jetzt was vom Oliver verlesen. Der Oliver schreibt uns auch nochmal zu dem Thema quasi, ja, wie der Podcast aufgebaut ist und ne, was der Bernhard letztes Mal geschrieben hatte. Er schreibt, ich zitiere, Hallo Timo und Dirk, ich möchte kurz auf die E-Mail von Bernhard und seiner Kritik, die er geäußert hat, eingehen. Auf der einen Seite kann ich ihn ein wenig verstehen. Wenn man sich die Vita der Gäste zum größten Teil ja wirklich großartige Profi-Drummer anhört, kommt man sich schon manchmal wie ein kleines Licht vor. Ich finde es aber dann doch sehr interessant, was diese Person gelernt oder bereits gespielt haben. Das geht mit ein wenig wie Dirk, dass ich mir sehr gerne die Vitas anderer Menschen durchlese und fasziniert bin, wo diese Leute heute gelandet sind. Ganz neu und total spannend fand ich bei Alex Vesper und Christian Weise. Ich hatte bisher weder was mit Karnevals noch mit Zirkustrommeln am Hut. Für mich zwei tolle Folgen. Klar, wird es immer einen Unterschied zwischen studierten und nicht studierten Musikern geben. Allerdings weiß ich aus meiner Erfahrung auch, dass es beim Zusammenspiel nicht darauf ankommt, wo wer was gelernt hat, sondern wie derjenige das, was er kann, einsetzt. Ich spiele heute mit Profis im Studio und morgen mit Amateuren in der Kneipe nebenan. Zudem treffe ich immer wieder auf tolle Musiker und Musikerinnen, die noch nie eine entsprechende Ausbildung genossen haben. Schlussendlich gibt's doch nichts Besseres, wie mit einer coolen Kombo die Stage zu rocken. Ihr habt einen coolen Podcast und Plattform geschaffen, macht gerne weiter so, aber vielleicht wirklich mit der Idee, auch mal in die Amateur-Musikecke zu schauen und eventuell Gäste einzuladen. Finde ich einen coolen Ansatz, da gibt es tolle Bands und Musiker. Mit freundlichen Grüßen, Oliver.
Wahnsinn.
Ja, geht genau gerade in die Kia-Kerbe, die wir quasi auch gerade schon gesagt haben, dass wir uns da auf jeden Fall hin orientieren werden. Ja, vielen Dank erstmal für euer Feedback. Mega, davon zehren und leben wir und holen auch uns Inspiration, muss man wirklich so sagen.
Und ich glaube, was der Oliver auch gesagt hat, Oliver, erstmal danke auch von meiner Seite. Du hast geschrieben, es geht ums Musikmachen, das ist es. Es geht nicht um Licks, es geht auch um keine Vita, sondern es geht wirklich ums Musikmachen und das, da muss man auch keine Berühmtheit für sein. Es geht um den Spaß an der Musik und bei mir auch noch am Trommeln.
Nein, unfassbar. Also er schreibt ja auch, vielleicht kann ich da kurz auch mal was zu sagen. Er schreibt ja, man kommt sich manchmal wie ein kleines Licht vor. Ich glaube, das geht uns aber allen so.
Aber muss man auch, glaube ich, gar nicht.
Genau, also ich sehe es mittlerweile so, ich sehe das und so sollte man auch unseren Podcast sehen. Ich sehe das als Inspiration und Motivation.
Ja.
Und nicht als, wie viele dann, ich hänge natürlich auch vielleicht ab, wie einer, ja, wie einer gepolt ist, niemals als Frustration. So nach dem Motto, das kann ich nie erreichen.
Ja.
Sondern immer sagen, ey, geil, was der kann. Ich habe den größten Respekt davor. Klar, ich würde auch gern so spielen können wie die oder derjenige. Aber ich hole meine Motivation daraus, an mir zu arbeiten. Auch mit dem, vielleicht sogar mit dem Wissen, dass ich es natürlich nie schaffen werde, sowas zu machen, wie der oder diejenige, die ich da vorher gesehen oder gehört habe. Aber es geht um die Inspiration dabei. Das ist das ganz Entscheidende. Ja. Und die kann jeder, egal auf welchem Level er ist, daraus ziehen.
Ja, absolut richtig, Timo. Das ist, wenn ich bedenke, weil ich ja auf vielen Festivals spiele und da sind das gerade manchmal die Trommler, die ich überhaupt nicht kenne, von Bands, von denen ich noch nie gehört habe, wo ich dann auf einmal mit offenem Mund stehe und sage, boah, hat der gerade geil gespielt. Und das ist nicht unbedingt immer nur die Größen, die wir kennen, von Simon Phillips und der Feckel, da steht mir zwar auch noch der Mund auf, aber gerade wirklich der Trommler wie du und ich, die einfach sagen, boah, der hat aber gerade da was rausgehauen, mega. Und ich glaube, das ist das Ding auch. Ich glaube, Timo, das siehst du ähnlich. Es ist einfach die Persönlichkeit in jedem von uns. Und es kann keiner, man kann kopieren zum gewissen Maß, aber jeder hat seine eigene Persönlichkeit beim Spiel, beim Groove. Hab 20 Trommler, die das gleiche spielen. Jeder groovt auf seine Art und Weise klasse. Und ich glaube, darum geht's.
Darum geht's. Absolut. Jeder ist seine eigene Persönlichkeit. Ja. Uns erreicht noch eine andere E-Mail, die allerdings jetzt überhaupt nicht mehr darauf eingeht, sondern das fand ich auch sehr, sehr schön und sehr witzig und auch sehr lieb. Wir haben eine Nachricht vom Christoph bekommen,
ja,
der Folgendes schreibt. Hallo ihr beiden, nach eurem letzten Podcast dachte ich mir, ich hätte da eine Chefkoch-Empfehlung für euch. Oh. Nämlich einen Mähroboter.
Wie geil ist das denn?
Wir haben uns vor 3 Jahren dazu entschieden, zum Test erstmal einen günstigen Roboter beim blauen Discounter unseres Vertrauens zu erwerben. Der tut sowas von zuverlässig seiner Arbeit und wir wollen ihn nicht mehr missen. Keinen Rasenschnitt mehr entsorgen, der 3 mm lange Schnitt fällt als Dünger auf die Erde und immer einen top gepflegten Rasen. Der Roboter wird per App gesteuert und kann zeitlich programmiert werden. Bei uns läuft er fix 3-mal die Woche. Das ist so leise, das macht er morgens von 7 bis 8 und die Nachbarn hören nichts davon.
Mega.
Mögliche schräge Sprüche von Nachbarn, ob nun Dekadenz angesagt sei, weichen schon nach ein paar Wochen im Verständnis, vor allem dann, wenn sie gerade selbst am Mähen sind. Also, man kann dem ihm zufrieden bei der Arbeit zugucken und dabei ein Glas O-Saft mit Eiswürfeln,
jawohl,
genießen oder Schlagzeug üben. Liebe Grüße, Christoph.
Christoph, mega. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da auch schon mal dran überlegt, weil die Nachbarn lachen tatsächlich über mich, wenn ich am Rasen bin und es nervt. Und gute Empfehlung der Woche. Ich muss das mal näher recherchieren. Danke. Mega.
Ich hab die E-Mail 2-mal lesen müssen.
Geil.
Weil ich dachte, Moment, das klingt ja schon fast wie eine Werbeveranstaltung. Aber Christoph, da du ja nicht explizit den Discounter und nicht die Firma, genau, nennst, da habe ich gedacht, nee, das ist eine ernst gemeinte Chefkoch-Empfehlung und nicht einer, der sich hier platzieren, genau, will. Also das ist mega. Witzigerweise, Dirk, ich mähe auch noch,
du mähst auch noch
mit einem, ja, echten Mäher. Dann habe ich noch nicht getraut, einen Mähroboter. Ich habe dieses Jahr erst tatsächlich neu einen Rasenmäher gekauft.
Also ich war schon mal drauf und dran und bin dann... Also
ich war auch kurz davor, ne? Rasenmäherroboter, ja, nein, vielleicht. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wir haben eine Schräge drin und unser Sohn ist ja 11, da steht noch was Trampolin auf dem Rasen und Bälle liegen immer rum. Und dachte mir, ja, mach's lieber von der Hand und sowas. Also habe ich da Geld in die Hand genommen. Aber ich wohne noch in einer Oldschool-Nachbarschaft, die alle mit einem echten Rasenmäher mähen. Ne, also so, bei dir, Dirk, du wohnst in einer etwas jüngeren Gegend.
Ja, also unser Nachbar, der hat
da, einen. Ne, aber unsere Nachbarn drumherum, alle noch mit einem Handrasen, also mit einem echten Rasenmäher. Aber geil, lieber Christoph, ich finde es super.
Mega, Christoph, geil.
Und man merkt, du bist ein aufmerksamer Hörer, genau, da du den Orangensaft mit Eiswürfel erwähnt hast. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Also liebe Grüße raus an dich, Christoph, und danke für die Chefkoch-Empfehlung.
Bam.
Und wo wir gerade so schön mit der Chefkoch-Empfehlung das Hörerfeedback beendet haben, kommen wir jetzt zu unseren Chefkoch-Empfehlungen, ja, der Woche, also die von Dirk und mir. Und ich mache es diesmal ganz knapp und kurz. Ich habe nämlich nur was ganz, also nichts Kurzes eigentlich, aber etwas, was euch nichts kostet und ich sehr inspirierend finde. Wir waren ja eben bei dem Thema Inspiration auch. Ja. Und ja, es geht um einen Überschlagzeuger. Es ist ein YouTube-Video.
Okay.
Das jemand gemacht hat. Der Kanal heißt The Back of the Band Room.
Okay.
Und das Interview heißt What Does a Master Drummer Practice? Also was übt ein Meisterschlagzeuger? With John Reilly.
Oh.
Mit John Reilly.
Okay.
John Reilly, für die, die es nicht wissen, und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr ihn nicht kennt, aber das ist ein hervorragend, absolut krasser Jazz-Schlagzeuger, der meines Erachtens die besten Jazz-Lehrbücher geschrieben hat, die man auf dem Markt bekommen kann. Mhm. Nämlich The Art of Bob Drumming, Beyond Bob Drumming. Und er hat das dritte Buch ist quasi nochmal nicht so speziell auf einen Genre ausgelegt. Ich habe auch den Namen leider vergessen, hätte ich vielleicht erstmal nachgucken sollen. Aber der hat 3 hervorragende Bücher geschrieben, die sich um Jazz und Bebop und alles, was danach kommt, drehen. Und das Interview dauert so um die 45 Minuten, wo er halt erzählt, ja, was man als Schlagzeuger auch auf seinem Niveau, das ist ja das Entscheidende, noch übt oder üben sollte, ja, nach seiner Meinung. Und wenn es jemand weiß, dann ist es John Reilly, weil der Typ einfach ultra ausgecheckt ist und auch wirklich ein paar hervorragende Leute aus seiner Studentenschaft hervorgebracht hat. Unter anderem einer der bekanntesten aktuell ist Marc Giuliana, der ja schon viele Jahre durch die Decke geht als in der Schlagzeugerszene und auch selbst als Jazz-Schlagzeuger. Das ist ein Schüler von John Reilly gewesen. Und John Reilly selbst spielt auch in der Band des Village Vanguard, in der Residence Band. Also der weiß wirklich, wovon er spricht. Absolute Empfehlung von mir. Ist zwar auf Englisch, aber okay, man kann sich ja vielleicht die Google-Übersetzer anschmeißen. Oder ich glaube, YouTube übersetzt ja auch per Untertitel.
Nein, unbedingt.
Also bitte angucken, What Does a Master Drummer Practice?
Ich glaube, eine kurze Anmerkung zu John Reilly, was viele nicht wussten, ich lange Zeit auch nicht. John Reilly hat die allerersten Warner Brothers Videos wie Simon Phillips, Dennis Chambers, die hat dieser Herr zum größten Teil transkribiert. Also ne, nicht nur, also ein Herr unfassbarer Professor, sage ich mal, im Bereich des Jazz-Drumming, aber der hat auch die ersten, da kannte man ihn noch gar nicht, da habe ich nur diesen Namen gelesen und irgendwann kam auf einmal dieses Buch, The Art of Bob Drumming, raus. Und dieser Typ hat es echt geschafft, die ganzen Videos von Simon Phillips und Konsorten in Noten niederzuschreiben. Und davor ziehe ich einfach unfassbar meinen Hut. Also der Mann hat ein Wissen. Timo, mega Empfehlung. Das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, das Interview. Weil es ist echt, ich bin im Moment viel unterwegs im Auto. Und da kann man ja auch ganz schön einfach YouTube laufen lassen. Irgendwie nicht auf den Bildschirm gucken, bitte. Sondern einfach, das ist ein Interview, wie ein Podcast, den man übrigens auch sehr gut beim Autofahren hören kann. Eine ganz, ganz interessante Sache. Oh, mega Empfehlung, Timo. Mega.
Vielleicht kann ich ganz nur kurz dann noch nachreichen, was ich eben versäumt habe. Also seine dritte Publikation ist The Master Drummer und die gibt es, heißt jetzt mit Untertitel Expanded Edition How to Practice, Play and Think Like a Pro.
Okay.
Also das, er hat mal ein Buch rausgebracht, den Namen kriege ich jetzt nicht mehr auf die Kette, das habe ich, aber es gibt jetzt anscheinend eine erweiterte Version davon. Alle drei Bücher sind auch, ich glaube, ich habe auch schon mal eins empfohlen, The Art of Bob Drummer,
genau,
wenn ich mich recht entsinne. Alle drei Bücher sind eine absolute Empfehlung.
Mega. Coole Empfehlung. Wo wir gerade beim Üben sind, da habe ich jetzt eine Empfehlung, aber eigentlich auch nicht zum Üben, sondern allgemein für Konzerte. Ich nehme hin und wieder mal Übe-Sessions, unsere Videos oder Konzerte mit einer GoPro auf. So, die Empfehlung ist jetzt nicht die GoPro, sondern ich habe immer das Problem, wo mache ich die hin? Das heißt, Notenständer, Hi-Hat-Stange, Beckenstange, Traverse, Gitarre, wo auch immer. Und ich habe in einem großen Versandhandel von der Firma Telesin ein Gerät gefunden, das heißt Versatile Wrap. Das ist eine Art Gummi, eine Art Gummischlaufe, die sich enorm dehnt, also wirklich, ich habe das Ding an einer dicken Traverse bekommen, aber auch an Notenständer. Das heißt, darauf ist eine Vorrichtung, dass ich die GoPro-Kamera drauf machen kann. Ich muss nicht immer so ein, wie nennt sich das, so ein Kameraarm mitnehmen oder so etwas, weiß nicht, wo ich den dran klipse oder wenn ich den Kameraarm dann irgendwo dran geklipst habe, dann flutscht der wieder ab irgendwie und liegt auf dem Boden. Und dieses Ding, wie gesagt, das kann ich um jede runde Stange oder wo auch immer mit einem gewissen Radius dran machen und ich kann euch sagen, es hält bombenfest und das Einzige, woran man denken muss, und das ist mir auch schon passiert, ich habe sie natürlich dann an der Traverse nach dem Konzert hängen lassen und musste am anderen Tag nochmal in den Club fahren, um die Kamera zu holen.
Genau. 8 Stunden nochmal nach München gurken, genau, um die GoPro nochmal mitzunehmen.
Also, klasse Teil, ist auch relativ günstig, ich glaube um die 20 Euro, erschlagt mich gerade nicht, das weiß ich nicht mehr. Aber finde ich eine mega Empfehlung. Geht sogar, wenn ihr Radrennen fahrt oder mit dem Fahrrad, man kann es sogar am Fahrrad dran machen, vorne an der Lenkstange. Also ist wirklich so ein Ding, astrein, ist mega. Funktioniert super.
Perfekt. Super. Vielen Dank dafür. Alle Links natürlich zu den entsprechenden Sachen in den Shownotes. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir nähern uns dem Ende nach einer doch wieder sehr umfangreichen Folge mit aber vielen Themen, hoffe ich zumindest, und vielen spannenden Sachen, das auf jeden Fall. Wenn ihr, wir haben es schon öfters erwähnt, Fragen, Anregungen, Feedback uns geben möchtet, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Ihr merkt, wir nehmen euch ernst. Das ist also nicht nur dumme Sklave von uns, sondern wir nehmen euch wirklich ernst und sind auch wirklich dankbar für alles, was uns dort erreicht. Checkt nochmal unseren neuen YouTube-Kanal aus, den Schlagabtausch-YouTube-Kanal. Nicht trotzdem vergessen, auch die Kanäle von Dirk und von mir direkt auch zu abonnieren. Das hilft uns auf jeden Fall auch weiter. Und bleibt immer gesund und munter. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Heute darf der Dirk ein umfangreiches Schlusswort zum Besten geben.
Nee, ich denke mal, der Podcast war lang genug. Dank euch wie immer fürs Zuhören. Hat wie immer Timo mit dir. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, zu reden und zu nerden. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns. Sehen tun wir uns vielleicht beim Ticker. Sehen tun wir uns beim Ticker und wir bleibt uns gewogen, wie es so schön heißt bei mir. Passt auf euch auf, es sind immer noch stürmische Zeiten. Genießt das schöne Wetter draußen. Wir sagen tschüss, euer Podcast-Team Dirk und
Timo. Tschüss.